Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich einem literarisch-malerischen Ausflug nach Italien. Immer schon kulturelles Sehnsuchtsland aller deutschen Kunstschaffenden quer durch die Epochen. Jetzt im Oktober werden wir verstärkt wieder davon hören, wenn Italien als Gastland zur Buchmesse in Frankfurt eingeladen ist. Zur Vorbereitung und Begleitung kann man ab morgen in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften eine Ausstellung besuchen mit Werken der Künstlerin Claudia Berg. Und mit von der Partie ist ein deutscher Dichter, Christian Lehnert. Und er und Claudia Berg erzählen uns von dieser Ausstellung, die nämlich ja ganz stark von Italien geprägt ist. Willkommen damit zur Lesart allerseits. Und jetzt geht es um Italien, das Gastland der diesjährigen Frankfurter Buchmesse. Und viel wird dann wohl wieder über die große kulturelle Faszination diskutiert werden, die gerade deutsche Künstlerinnen und Künstler immer wieder dorthin gezogen hat. Man muss nur Goethe und Tischbein sagen und schon haben die meisten von uns das entsprechende Bild vor Augen. Auf jeden Fall unsere Gäste jetzt, die Malerin Claudia Berg und der Lyriker Christian Lehnert. Guten Morgen Ihnen beiden.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie beide haben sich zusammengetan gefunden, um eine Ausstellung in Berlin zu machen. Nicht in einem Museum, sondern in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften am Berliner Gendarmenmarkt. Unter diesem Titel und ja Motto wohl auch, hier blüht dauernder Lenz, hier strahlt fast zeitloser Sommer. Sehr poetisch, aber es ist nicht Goethe, sondern Vergil, wie ich herausgefunden habe. Wie sind Sie auf dieses Motto gekommen, Frau Berg?
Ich bereise seit vielen Jahren Italien und immer bewaffnet mit Arbeitsmaterialien, Kupferplatten und kleinen Leinwänden. Und vor 2 Jahren waren wir in Umbrien und fast am Wegesrand, also zwischen Perugia und Spoleto, ist auf einmal ein kleiner Parkplatz und da gibt es die Clitumnusquellen. Und das ist ein Ort, der schon in der Antike ein wirkliches Heiligtum war. Und wenn man dort also eintreten möchte, bekommt man eine Eintrittskarte. Und auf dieser hat sich Italien gedacht, werden alle Zitate, wer sich schon mal geäußert hat zu den Clitumnusquellen, erwähnt. Und da war unter anderem als erster antiker Schriftsteller Vergil, aber auch Plinius hat zu den Clitumnusquellen geschrieben. Und dann habe ich natürlich, nachdem ich dort war und dieser Ort eine wirklich unglaubliche Faszination auf mich ausgeübt hat, habe ich geschaut, was hat er denn dazu geschrieben? Und da kam dieses Zitat und ich finde, das also entspricht extrem meinem Italien-Gefühl.
Und das muss Ihnen, Herr Lehnert, ja gleich imponiert haben oder gefallen haben, dieses wunderbare Vergil-Zitat. Sie als Naturdichter, für Ihre Naturlyrik sind Sie bekannt.
Ja, Vergil als ein klassischer Dichter hat natürlich auch seine sperrigen Seiten, aber er fängt ja hier wunderbar ein Landschaftsgefühl an und eine Aura, eine Atmosphäre, die einen in Italien sofort umfängt. Ja.
Nun haben wir Sie beide eingeladen, also sozusagen die Künstlerin, die Zeichnerin, die Malerin und den Dichter für eine Ausstellung, ja, die beides kombiniert. Was werden wir da sehen, Frau Berg?
Also eigentlich von, sagen wir, den letzten 7 Jahren Italienreisen, was ich von dort mitgebracht habe. Tatsächlich bin ich auch ein bisschen auf den Spuren Goethes in Rom, in Neapel, Sizilien gewesen. Aber ich habe eben festgestellt und deswegen möchte ich gerne nochmal auch auf vielleicht die Clitumnusquellen zurückkommen. Und ich fand das deswegen auch so wichtig. Deswegen habe ich auch Herrn Lehnert gebeten, ob er sich vorstellen könnte, das mit mir zusammenzumachen. Mhm. Ich selbst habe für mich festgestellt, dass ich also für Pinien, Zypressen noch keine richtige Formel beim Zeichnen gefunden habe. Das sind doch Bäume, die aus meiner Heimat mir nicht ganz geläufig sind und die ich vielleicht auch schlecht verstehe. Ganz anders ist das bei Pappeln, Weiden, Espen, Eichen. Und just im Umbrien an den Clitumnusquellen stehen Pappeln und Weiden. Das ist mir erst dort eben irgendwie so bewusst geworden, dass das vielleicht auch sowas war. Das war ganz mühelos, dort zu arbeiten. Das ist also ein großer Teil von den Dingen, die ich zeigen werde. Und da lag für mich nichts näher, als Christian Lehnert zu bitten, das mit mir zusammenzumachen, weil ich vor vielen Jahren auf seine Naturgedichte gestoßen bin und gedacht habe, also wenn ich schreiben könnte, dann wäre es so, wie ich gerne schreiben würde. Und ich versuche sozusagen das zu zeichnen, was Christian Lehnert wieder schreibt. Und das, was mir sonst nicht so eigen ist, ich habe dann Kontakt aufgenommen. Und tatsächlich habe ich gedacht, wir sprechen die gleiche Sprache. Und seitdem sind wir eng befreundet.
Ja, und verbindet viel. Ich finde es interessant, dass du sagst, dass man Bäume, dass du Bäume verstehen willst im Zeichnen oder dass du sie verstehen musst und dass du keine Formel hast. Ich weiß gar nicht, ob es die Formel ist, sondern es ist ja wahrscheinlich eher eine Resonanz, ja. Also, dass man Bäume verstehen kann, das ist ja im Gedicht ganz genauso. Ein Baum ist ja nicht etwas, was einfach da ist, was man vor Augen hat und was man gewissermaßen sprachlich oder du zeichnerisch abbildet, sondern es entsteht ja eine Beziehung und die eigene Stimme entsteht gewissermaßen im selben Atemzug wie der Baum entsteht. Ja, das sind zwei Dinge, die vollkommen zusammengehören.
Ja. Wie haben Sie aber jetzt zusammengearbeitet? Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also wir sehen die Bilder von Frau Berg. Und was haben Sie zusammen entwickelt? Was hat Sie inspiriert? Was haben Sie dazu beigetragen, Herr Lehnert?
Ja, beschäftige mich schon seit langem mit der Grafik von Claudia Berg und ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so punktuell sagen kann, dass es für die Ausstellung das und das und das ist. Ich habe jetzt, ich werde heute Abend einen Vortrag dazu halten, ich werde in die Bilder einführen. Gleichzeitig verbindet uns aber eine jahrelange Resonanz im gemeinsamen Tun, sodass gewissermaßen unser Gespräch in dieser Ausstellung auch einen Ausdruck gefunden hat, ja.
Jetzt in dieser Brandenburgischen Akademie, das ist jetzt nicht ein Museum, sondern man hat ja dann auch das Gefühl, dass sozusagen jetzt auch ein Diskussionsraum hier eröffnet wird.
Ja, genau, das finde ich aber als Ausstellungsort einfach interessant, weil das einfach nochmal ein ganz anderes Publikum ist. Ich muss auch gestehen, dass ich es ganz toll finde, nicht in der Akademie der Künste, sondern in der Akademie der Wissenschaften auszustellen, weil ich eben den anderen Zugang oder die andere Weltsicht, das finde ich interessant, weil das andere Gespräche sind als vielleicht einfach auch mit anderen bildenden Künstlern. Und das finde ich im Austausch einfach toll. Das ist ja auch das, was ich im Austausch mit Christian Lehnert eben toll finde. Also ich erinnere mich an ein Gespräch, was wir vor vielen Jahren geführt haben, wo Christian zu mir sagte, na ja, Italien, da habe ich so meine Schwierigkeiten mit. Und ich eben aber dann meine Arbeiten zeigte und ich weiß nicht, so 2 Jahre später vielleicht, als wir uns nochmal mit, dachte, jetzt verstehe ich das, was du so. Also es ist so, man reagiert ja auch aufeinander oder wenn ich neue Texte oder auch Gedichte von Christian Lehnert lese, dann denke ich immer, ja genau, das ist so ein Aspekt, der ist mir auch wichtig oder wie kann ich das umsetzen und das ist so ein Dialog, ohne dass wir uns ständig sprechen müssen. Und das ist wirklich toll.
Aber was sind denn Ihre Schwierigkeiten mit Italien? Ich wollte gerade jetzt vom Sehnsuchtsland und der endlosen Faszination vor allem deutscher Dichter sprechen.
Ich habe schon eine enge Beziehung zu Italien, sonst würden wir uns auch nicht so gut verstehen. Ich habe ja mit Hans-Werner Henze zusammen 2 Opern geschrieben und da war ich dann wirklich lange Zeit und viel bei ihm in Italien.
Er lebte in der
Nähe von Rom in den Albanerbergen. Ja, was mich an Italien, was das Sperrige daran ist, ist gar nicht Italien selbst. Das ist ja wunderschön. Sondern die vielen Projektionen und der viele Kitsch, der sich da angelagert hat. Was Sie sagen, Sehnsuchtsland. Das hat ja immer eine Ambivalenz. Ja, damit wird ja auch etwas konstruiert. Es wird ja etwas was gebildet, was es so gar nicht gibt
ist eine Flucht. Aber es wird ja kulturell sozusagen immer weiter vererbt und dadurch entsteht ja auch was. Also man, als literarischer, künstlerischer Mensch geht man mit diesem Gepäck auch schon nach Italien. Ne? Ich meine, man reist jetzt nicht mehr naiv dahin und sagt, oh, wie ist das so schön, sondern sagt, ach, guck mal hier, die Zitronen blühen und hat sofort Goethe im Sinn.
Ja, also das geht mir tatsächlich anders. Also ich möchte mich in Italien wirklich auf das Schöne konzentrieren. Ich möchte das auch ausblenden, also was es sozusagen an schwierigen, vielleicht auch präsenten, aktuellen Entwicklungen gibt, auch politischen Entwicklungen. Aber ich finde eben in Italien, mich hat wirklich immer schon auch die Antike sehr fasziniert. Und es gibt kein Land, wo die Antike durch die Renaissance für uns heutige Menschen übersetzt ist. Also in keinem Land ist uns die Antike so nah wie dort, weil wir diesen Zwischenschritt der Renaissance haben. Und der begegnet einen so auf Schritt und Tritt und so ganz unauffällig. Also Mich interessiert auch immer Natur, wo der Mensch eingegriffen hat und wo sich die Natur aber vielleicht auch einen Teil zurückholt. Und also für mich ganz im Speziellen ist im Moment zumindest mein Traumort das Latium, wo man eben sehr viel versteckte Nekropolen der Etrusker findet, die aber wie selbstverständlich ein Teil der Landschaft sind. Da gibt es kein Hinweisschild drauf, da gibt es kein Häuschen, wo einem Eintritt abgenommen wird, sondern man ist da und steht irgendwie wie Winkelmann da und hat das Gefühl, das habe ich gerade entdeckt. Was aber nicht stimmt, aber.
Ich finde es interessant, dass du im Grunde genommen willst du ja nicht nach Italien, sondern du willst in die Antike und in die Renaissance. Ja. Und du suchst dabei letztendlich gar nicht das Land, sondern du suchst ja deine eigene Stimme, deinen eigenen Ausdruck.
Na, es ist schon auch so eine Sehnsucht. Also wir sind ja nun beide in der DDR aufgewachsen und für mich war das so als Kind fünfte Klasse Geschichtsbuch, ja, ja. Da war die Akropolis und ich dachte, die werde ich niemals sehen. Und dass das möglich war, als ich 13, 14, das war so, also immer wenn ich über die Alpen jetzt fahre, denke ich, ich kann das. Und das finde ich zum Beispiel an Goethe so toll. Das war eben nicht selbstverständlich, so eine Italienreise. Und die ist bis heute für mich nicht selbstverständlich, dass das geht. Und also ich weiß, wenn ich mit meinem Partner reise und er sagt, wir müssen jetzt nicht alles sehen, wir kommen nächstes Jahr wieder, dann denke ich immer, nee, ich weiß nicht, ich will jetzt alles sehen, was geht in der Region. Also, ja.
Ich will noch eine Sache sagen, weil sonst vielleicht ein falsches Bild entsteht, auch zu dieser Ausstellung. Das Interessante für mich an dieser Ausstellung heute Abend ist weniger sogar das, was man sieht, als das, was man nicht sieht. Mhm. Weil Claudia Berg ist eine Meisterin darin, dass sie Landschaften gestaltet, in denen aber unendlich ein unendlich tiefer Raum ist. Und das schafft sie nicht durch Assoziationsoffenheit, sondern durch Überlagerungen, durch einen Horizont, der sich wirklich ins Unsichtbare weitet. Und da sind wir nämlich bei der Renaissance und der Antike. Sie stellt gewissermaßen damit dar, wie überhaupt eine Landschaft entsteht, ja? Wie sich gewissermaßen aus dem Unsichtbaren das Sichtbare der Landschaft überhaupt erst herausformt und dabei ist Wahrnehmung und Deutung, Interpretation und das, was ich mitbringe, sind zwei Geschwister, gehören ganz eng zusammen.
Schöner kann man Ihr Projekt jetzt nicht zusammenfassen. Hier blüht dauernder Lenz, hier strahlt fast zeitloser Sommer. So heißt die Berliner Ausstellung, die man ab morgen in der Berlin-Brandenburgischen Akademie am Gendarmenmarkt besuchen kann. Heute Abend wird sie eröffnet. Sie geht dann bis 18. Dezember. Alles Gute dafür, Claudia Berg und Christian Lehnert. Und ja, und vielen Dank für den Besuch bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Danke.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Der amerikanische Schriftsteller T.C. Boyle thematisiert in seinen Romanen immer wieder politische und gesellschaftliche Themen. Sein aktueller Roman Blue Skies ist nun als Theaterstück in Hamburg zu erleben.
Ganz zu schweigen von meinen frittierten Grillen aus eigenem Bestand.
Eine amerikanische Familie stellt sich den Folgen des Klimawandels und isst zum Beispiel Insekten statt Rinder.
Marie, Frank, Cooper und Thiel.
Regisseur Jan Bosse.
Dieser T.C. Boyle mit seinem schwarzen Humor und seinem satirischen Witz, der einfach bitterböse beschreibt, wie eine amerikanische Gesellschaft, die aber auch unsere ist, versucht, mit diesem neuen Normal umzugehen, was das alte Normal ersetzt, wie er so schön sagt, und das nicht hinkriegt.
Blue Skies, nach dem Roman von T.C. Boyle, ist heute um 19.30 Uhr im Thalia Theater in Hamburg zu erleben. Die nächste Vorstellung ist am Sonntag. Um Okkultes dreht es sich in dem neuen Roman von Ulla Lenze, Das Wohlbefinden, den sie heute in Bonn vorstellt. Die junge Schriftstellerin Johanna Schellmann trifft 1907 in den Belitzer Heilstätten vor Berlin die Arbeiterin Anna, die als Medium verehrt wird. Johanna erlebt eine fremde Welt voller Geheimnisse und Scharlatanerien. Ulla Lenze.
Das Licht wurde gelöscht, die Aufmerksamkeit bündelte sich bei dem Weiblein, das bald darauf in ein Krächzen fiel, als könnte gerade dieses absonderliche Verhalten umso mehr überzeugen. Als Höhepunkt ließ Frau Beata aus dem Jenseits Blumen von der Decke regnen, wobei Johanna deutlich sah, wie sie diese aus dem Ärmel herausschüttelte und dann zur Decke schleuderte.
Ulla Lenze liest heute um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in Bonn aus ihrem Roman Das Wohlbefinden. Weitere Lesungen in Berlin, Bukow, Frankfurt am Main und auch am Ort des Geschehens in Belitz. Über 1000 Seiten umfasst der neue Roman von Clemens Mayer, Die Projektoren. Ein Parforce-Ritt durchs 20. Jahrhundert von Leipzig bis Belgrad. Heute stellt Clemens Mayer den Roman in Kassel vor.
Also hier geht es auch um Dichtung und Wahrheit und welche Projektion von Wirklichkeit vertrauen kann.
Im Zentrum steht die schillernde Gestalt von Karl May, der nicht nur Winnetous Abenteuer, sondern auch sich selbst erfand.
Den Doktortitel hat er natürlich nie gehabt. Nichtsdestotrotz ist er bei mir auch nicht nur Fantast, sondern am Ende auch so eine Art Friedensstifter, weil er die naive Idee hat, dass rote, gelbe, schwarze Menschen, wie es damals noch gesagt wurde, in Frieden zusammenleben können. Das geistert ja auch so als seine Vision, die natürlich aber scheitert im 20. Jahrhundert und eigentlich auch immer gescheitert ist durch den Roman.
Der Roman Die Projektoren steht auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis. Heute liest Clemens Mayer daraus um 19.30 Uhr im Palais Bellevue in Kassel.
Das waren die Literaturtipps von Mechthild Lanfermann.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da blättern wir jetzt in einem neuen Bilderbuch. Für Kinder aus Kanada kommt das Buch. Von dort kommt der Autor, Illustrator Sidney Smith, ein preisgekrönter Künstler. Und in diesem Jahr hat er den Hans Christian Andersen Award bekommen. Jetzt sage ich ihn schon Englisch. Hans Christian Andersen Award. Und nun gibt es dieses neue Buch von Sidney Smith in deutscher Übersetzung, Erinnerst du dich? Gelesen hat es unsere Kim Kindermann aus der Lesart-Redaktion. Sie ist im Studio. Ich grüße dich.
Hallo.
Ja, wer erinnert sich denn in diesem Buch?
Ja, also die Geschichte, dieses Bilderbuch beginnt mit einer dunkel gehaltenen Doppelseite und da liegen links eine Frau, rechts ein Junge nebeneinander gekuschelt und es ist Mutter und Sohn, das wird dann beim genauen Betrachten auch ziemlich schnell klar. Einfach zu groß ist ihre Ähnlichkeit, ihre feinen Gesichtszüge, die geschwungenen Augenbrauen, die dunklen Augen, der kirschrote Mund. All das spiegelt sich in dem Gesicht des Kindes wider. Und die beiden liegen jetzt hier auf dem Kissen gebettet. Es ist dunkel, nur die Gesichter sind hell. Das ist eigentlich für alle Eltern mit Kindern ein ziemlich vertrauter Anblick oder auch ein vertrauter Moment, wenn man abends im Bett liegt und den Tag sozusagen gemeinsam nochmal vorüberziehen lässt. Und hier im Buch steht jetzt unter diesem Bild der einzige Satz in Rot, erinnerst du dich?
Und an was erinnern sich dann die beiden? Im Folgenden, nehme ich an.
Genau. Sie erinnern sich an das Picknick auf der Wiese mit dem Vater, an die süßen Beeren, die er da gefunden hat. Dann gibt es die Situation, wo er ein rotes neues Fahrrad bekommen hat, mit dem er dann ins Heu fällt, weil er nicht weiß, wie er bremsen muss. Glücklicherweise. Es gibt das Gewitter und daran, wie dann die alte Sturmlampe vom Opa, wie die da Licht gespendet hat. Und dann erinnern sie sich aber auch an den Tag, an dem sie alles in ein Auto packen mussten, die beiden, also Mutter und Sohn, und wie der Vater winkend zurückbleibt. Das sind diese erzählerische Perspektive. Und das muss man an dieser Stelle jetzt schon gleich sagen, weil es ist so eng verwickelt in diesem Buch. Dazu kommt die gestalterische, weil diese Erinnerungen, die werden in hellen, frohen Farben und kleinen, vignettenartigen Tuschebildern gezeigt. Das heißt also immer ist eine große, dunkle Doppelseite, Mutter und Sohn auf dem Kissen liegend. Und dann dazwischen immer mehrere sehr helle Zeichnungen, die dann eben die Erinnerung beschrieben. Und je länger dieses Buch geht, umso mehr positive, schöne, alte Erinnerungen kommen. Umso weiter und umso heller wird dann auch diese anfangs dunkle Doppelseite.
Ich wollte gerade danach fragen, Kim, weil ich es mir nicht so richtig vorstellen konnte. Meine Erinnerung, das ist so ein vielschichtiges und auch philosophisches, intellektuelles Thema davon, dass ich mich gefragt habe, wie macht man das für Kinder? Also wie erzählt Sidney Smith das? Aber du sagst es schon, also die Erzählung geht ohne das Bild ist sie gar nicht zu denken. Trotzdem nochmal, gibt es so eine Art von Geschichte oder sind es dann so Arabesken oder so ein Kaleidoskop einfach von Erinnerungen?
Genau. Also das ist sozusagen, man sieht die beiden in ihrer Umgebung, man sieht sie in dieser alten Umgebung, in dieser hellen alten Umgebung und jetzt eben auf der dunklen Doppelseite und dann erkennt man auf einmal immer mehr die mitgenommenen Gegenstände aus der alten Zeit, also auf einmal, die es jetzt eben in das Heute geschafft hat. Also die Erinnerung von damals ist im Heute. Da ist dann zum Beispiel das rote Fahrrad, der Teddybär, an den sich erinnert wurde. Das steht auf einmal mit in diesem Raum, wo die beiden anfangs nur auf dem Bett liegen. Und ich finde, wie wunderbar es ist, also jetzt um deine Frage zu beantworten, wie sehr das beides ineinander greift und wie das begreifbar macht, dass sozusagen es immer eine Hoffnung gibt in einem Anfang, in der Fremde möge irgendwann diese warme, schöne Erinnerung sein und sie wird selber zur Erinnerung. Also der Anfang wird zu einer Erinnerung.
Für welche Kinder meinst du, ist das eigentlich gedacht? Ich überlege jetzt gerade, ist es schon wirklich so für 6- bis 8-Jährige oder noch kleiner oder so?
Kleiner nicht. Ich glaube, das ist wirklich ein Bilderbuch, das funktioniert, wenn Eltern tatsächlich diese Doppelebene mit den Kindern besprechen können. Ja. Also wenn die Kinder auch verstehen, die Beobachtung, also Kinder lieben es ja, Sachen zu finden in Büchern. Also wirklich dann zu sagen, schau mal, wo findest du denn den Teddy wieder? Siehst du den in einem anderen Bild nochmal? Das kann hier sehr gut funktionieren, aber ich glaube, es braucht schon so eine kleine Ebene, darüber hinaus zu gucken. Das können Kinder tatsächlich, Kinder sind ja sehr meisterhaft. Das muss man wirklich, das darf man nicht vergessen. Unterschätze niemals Kinder. Dafür steht dieser Bilderbuchkünstler auch so, weil er so sagt, nein, wir müssen nicht nur Glitzer haben und heile, heile Welt, sondern wir können Kindern was zumuten. Ich finde, das ist so toll. Und für mich war dieses Buch ein wahnsinnig berührendes Buch, weil er eben zeigt, wie man immer wieder neue Stufen im Leben erklimmen kann. Und was ich hier so toll finde, heißt nämlich auch, dass es vom Ankommen und vom Verlassen erzählt, dieses Buch. Das schafft es, das bringt es zusammen, denn er macht deutlich, was es ja heißt, alles zurücklassen zu müssen und sich dem neuen Leben zu stellen. Das braucht Kraft und Mut. Und das finde ich, ist das ganz Besondere, es braucht eine Umgebung, eine neue Umgebung, die das nicht vergisst, die ihre Menschlichkeit bewahrt und die dadurch hilft, eine neue, gute Erinnerung zu schaffen. Und im Kinderbuch heißt es, und wir haben uns keine Sorgen gemacht, wir hatten keine Angst, wir wussten, jetzt wird alles gut.
Ich meine, Kim, du siehst in einer Saison hunderte von Bilderbüchern dir an. Und jetzt Sydney Spiss hat jetzt diesen tollen Hans-Christian Andersen Award bekommen für die Kategorie Beste Illustration. Wahrscheinlich würdest du ihn für All Over Best Author überhaupt geben. Ich meine, ist das ein besonders herausragender Künstler, der sich auch wirklich so, den man auch so wahrnimmt, als so ein ganz besonderer?
Also ich finde schon, auch seine Vorgängerbücher, Unsichtbar in der großen Stadt, das haben wir auch hier besprochen, auch das ist schon preisgekrönt worden. Das andere, was ich auch kenne, ist eins, das heißt, ich bin wie der Fluss, und ich finde schon allein diese Titel, die zeigen, was dieser Autor macht, die einfach wirklich sagen, nehmt die Kinder ernst, traut ihnen was zu. Und jedes dieser Bilderbücher ist besonders, es ist eigen. Für mich ist das beste Bilderbuchkunst.
Dankeschön. Kim Killermann über Erinnerst du dich? Das Buch von Sydney Smith. Jetzt auf Deutsch im Aladin Verlag erschienen, übersetzt von Bernadette Ott. 40 Seiten der Umfang zum Preis von 18 Euro. Lesen Sie das alles, auch die Besprechung von Kim Killermann in Ruhe nach. Online am besten unter dieser Lesartadresse.
Die Lesart im Internet. deutschlandfunkkultur.de/lesart.
Straßenkritik.
Ich heiße Katharina Gebrievet und das letzte Buch, das ich gelesen habe, war ein Roman von Andreas Eschbach mit dem Titel $1 Billion. Und es geht um den jungen John Fontanelli, ein Pizzabote aus New York, der überraschenderweise Erbe wird von $1 Billion, weil sein Vorfahre vor 500 Jahren ein Konto angelegt hat und es ihm geben wollte. Es geht in dem Buch viel um Kapitalismuskritik und es wird einem sehr unterschwellig auch erklärt, wie die Finanzwelt funktioniert. Und im Laufe des Buchs verändert sich auch sein Leben stark und man wird ja mitgenommen, sodass man sich auch irgendwo nicht wirklich identifizieren kann mit dem Charakter, aber mitfühlt. Und deshalb ist das Ende besonders überraschend. Ich empfehle das Buch allen Leuten, die gerne Romane lesen, die auch etwas Gesellschaftskritik üben.
In Frankfurt am Main treffen wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen, und Katharina Gebrehiewit empfiehlt uns diesen Roman von Andreas Eschbach, $1 Billion. Tolles Buch, ich habe es auch durch Zufall entdeckt, vor Jahren, ist schon ein bisschen älter. Großartige Story, man träumt automatisch mit dem Billionär, 1000 Milliarden besitzt er plötzlich, aber am Ende ist man doch froh, dass man nicht in seiner Haut steckt. Herrlicher Schmöker aber, mit fast 900 Seiten, bei Basta Lübbe als Taschenbuch erhältlich, für schlanke 14 Euro. Die Lesart im Deutschlandfunk Kultur, wo wir Ihnen jetzt wieder ein neues Hörbuch ans Herz legen wollen. Vielmehr tut das unsere Autorin Elke Schlinsog, die sich die akustische Fassung von Arno Geigers aktuellem Roman angehört hat, Die Reise nach Laredo. Diese führt uns tief in die Vergangenheit, ins 16. Jahrhundert, zu einem tatsächlichen, realen großen König, nämlich im Roman erzählt Arno Geiger von dessen letzten Lebensmonaten und der Schauspieler Matthias Brandt, der macht daraus ein so hinreißendes wie anrührendes Hörerlebnis, findet Elke Schlinsog. Hören wir mal.
So gegen 10 Uhr am Vormittag, in dem Hof, in dem sich die Sonnenuhr befindet, soll der Privatmann Karl mittels einer Hebevorrichtung in einen Zuber mit heißem Wasser gehoben werden.
Der Privatmann, von dem hier die Rede ist, ist Karl der V., einst Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Wir schreiben das Jahr 1558. 2 Jahre zuvor hatte er freiwillig die Krone niedergelegt. Jetzt hängt er, gebrechlich und in völliger Nacktheit, an dieser Hebevorrichtung, um ein Bad zu nehmen.
So ein Bad ist ein Bett, ein Leintuch, ein Leichentuch. Eine Leiter. Karl denkt, der Tod könnte schön sein, wenn man gelebt hat.
Vielleicht war es nur eine Frage der Zeit, bis sich Arno Geiger so einen historischen Stoff schnappt, um sich seiner Fabulierkunst noch ausladender und schöner hingeben zu können. Und vielleicht kann nur ein begnadeter Erzähler wie er so eine herrlich schrullige Figur wie Karl neu erschaffen und daraus eine berührende, traurig schöne Geschichte kreieren. Denn in seinem Altersbuch erzählt der österreichische Schriftsteller viel mehr Zeitloses von einem alten, kranken Mann, der gehen will.
Von den 60 Jahren, die eins vielleicht zu leben hat, hat Karl 58 heruntergebogen. Kaum zu glauben, was für ein alter Sack er geworden ist.
Mit feiner Ironie und großer Zärtlichkeit findet Arno Geiger für seinen alten Mann den angemessenen Ton. Schauspieler Matthias Brandt in seinem ruhigen, manchmal fast zögerlichen Vortrag den vortrefflichen Ausdruck. Wie sich dieser gebrechliche Karl im westspanischen Juste ins Kloster zurückgezogen hat, ein ehemaliger Herrscher, der sich mit Herzklopfen ins Bett legt, vor Sorge nicht wieder aufzuwachen. Bis er eines Tages im Klostergarten den 11-jährigen Geronimo auf der Mauer sitzen sieht, der ihm urplötzlich die Langeweile vertreibt.
Es fühlt sich an wie ein Abenteuer. Vielleicht sollten wir gemeinsam durchbrennen, sagt er. Wohin? Um Mitternacht. 2 Pferde bei der unteren Gartenpforte.
Was nun folgt, ist der Traum eines Sterbenden auf seiner letzten Fahrt. Eine letzte Fantasie, noch einmal in die Welt zu ziehen.
Oh Gott, woher die Kraft nehmen, sich in den Sattel zu stemmen. Doch dann, obwohl die Knochen bedenklich knackten, gelang es.
So beginnt ihre Reise vom Kloster ans Meer, der junge Geronimo und der uralte Karl auf einem Pferd und auf einem Maulesel. Gemeinsam geraten sie in wilde Abenteuer, wobei Karl schon mal einem Schurken treffsicher ein Loch in den Hut schießt, sich noch ein Bursche und ein Mädchen dazugesellen und sie zu viert durch die spanische Prärie über die Berge bis an die Küstenstadt Laredo weiterziehen. Das Schöne? Diese lange Reise übers Land nutzt Geiger seinem abgedankten Kaiser fortwährend in einen tosenden Zustand der Dauerreflexion zu versetzen.
Je mehr Wünsche der Mensch hat, desto weniger Freiheit besitzt er. Er hätte noch lange so weiterreiten können.
Arno Geiger schreibt vom Zurücktreten und neu entdeckten Reichtum wie Freundschaft und Freiheit. Eine mitreißende Selbstfindungsgeschichte, in der auch Schauspieler Matthias Brandt mit jedem Kapitel mehr aufzugehen scheint.
Nicht nachdenken, ermahnte er sich. Ich fange immer an zu schwitzen, wenn ich nachdenke. Dann bekomme ich diesen Nachdenkmief.
Der abgedankte Kaiser Karl, der am Anfang des Romans noch mühevoll in den Wasserzober gehoben werden musste, dieser Karl legt am Ende seiner träumerisch ausladenden Gedankenreise nach Laredo nun mühelos seinen schweren Mantel ab und wirft sich in die Wellen des Atlantik und entdeckt, nicht zu spät, die Fähigkeit zum Unbeschwerten.
Also das ist das Leben. Der Tod könnte schön sein, wenn man gelebt hat.
Die Reise nach Laredo, der Roman von Arno Geiger, jetzt vollständig gelesen von Matthias Brandt, fast 8 Stunden lang auf CD im Hörbuchverlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Nathan Schneider, ich bin emeritierter Professor für Soziologie und lebe in Tel Aviv. bin aber in Deutschland, in Mannheim, aufgewachsen. Leidenschaftlich zu lesen habe ich begonnen vor ungefähr 60 Jahren, als ich 10 war. Und die ersten Bücher, die ich also mit Leidenschaft gelesen habe, waren die Bücher von Karl May. Und ich hatte dann langsam auch eine Sammlung bei mir im Zimmer aufgebaut mit den Büchern von Winnetou, Old Shatterhand, Old Surehand. Und die Bücher haben mich wahnsinnig reingezogen in diese Fantasiewelt, Lagerfeuer und all diese Dinge, über die man heute gar nicht mehr sprechen kann, irgendwie mit Indianern und Cowboys und Abenteuern und auch die Abenteuer im Kurdistan. Und ich fand Karl May mit 10 und mit 11 einen großartigen Schriftsteller. Und ich denke da sehr liebevoll über den kleinen Nathan Schneider nach vor 60 Jahren, der diese Bücher im Bett nachts, manchmal sogar mit Taschenlampe, wenn das Licht aus sein musste, gelesen habe und fand das großartig. Ich erinnere mich an meine Tochter in dem Alter, die natürlich totaler Harry Potter-Fan war und wir haben zusammen auch die ganzen Harry Potter-Serie gelesen. Aber das damalige Äquivalent, glaube ich, zu Harry Potter war wirklich Karl May und die Abenteuer, die man hatte. Es gibt Bücher, man schlägt sie auf, man steigt in sie ein und man liest sie und natürlich bin ich dafür dankbar. Es ist eine total schöne Welt gewesen auch.
Die Abenteuerromane von Karl May, Bücher seines Lebens von Nathan Schneider, dem Soziologen aus Tel Aviv. Er war neulich zu Gast bei uns in der Lesart mit seinem aktuellen Buch Die jüdische Wunde und dieses Gespräch können Sie gerne nachhören, wie alles unter deutschlandfunkkultur.de.